Ich lese aus dem Buch des Propheten Jona im 2. Kapitel. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und ging mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat.
Wir singen jetzt, Herr, gib uns deinen Frieden, 436.
Wir singen gemeinsam, Herr, gib uns deinen Frieden, zweimal zusammen erstmal durch.
Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen
Jetzt machen wir zwei Gruppen. Wir versuchen das im Kanon zu singen. Die Kanzelseite beginnt und als zweite Gruppe diese Seite. Einmal noch zusammen und dann im Kanon.
Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen
Zur Lesung des Evangeliums wollen wir uns erheben. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Halleluja! Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Halleluja!
Halleluja!
Wir bekennen unseren Glauben und hören ein Glaubensbekenntnis, ein Friedensbekenntnis von Seoul. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, dass Friede unerreichbar ist. Nein, ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle Frauen und Männer gleichberechtigte Menschen sind. Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen. Wir singen, um das nochmal zu verstärken, das Lied Dona Nobis Pacem. Gib uns Frieden. Das ist die Nummer 435. Setzen wir uns da wieder.
Das Monatslied für November ist die Nummer 435, Dona Nobis Pacem. probieren das Ganze bitte zusammen. Wir es zusammen im Kanon probieren. Die ganze Seite beginnt wieder und die Gruppe auf meiner Seite setzt ein, wenn die erste Gruppe bei der Nummer 2 angekommen ist. Ich gebe aber auch die Zeichen. Sie fangen an.
Du.
Liebe Gemeinde, wir haben eben 2 Lesungen gehört, sonst oft nur eine. Die beiden haben miteinander was zu tun. Die eine war das 2. Kapitel des Jona-Buchs, das ist ein Gebet. Das andere war die Lesung vom barmherzigen Samariter. Jona im Alten Testament, er hat einen Auftrag. Er soll nach Ninive gehen und die Menschen dort vor dem Zorn Gottes retten und ihre Herzen bekehren. So sagt es Gott zu ihm. Für Ninive sollte Jona die letzte Chance sein. Ein Angebot von Gott für einen neuen Anfang. Jona will nicht gehen. Er ist ein Prophet und er ist ein sehr strenger Prophet. Er denkt, was gehen mich denn diese verdorbenen Leute an, die dem Untergang nahe sind? Er gefällt sich in dem Habitus eines Unheilspropheten, der genau weiß, wer verloren ist und wer nicht. Und so steigt er lieber auf ein Schiff, das ihn an das Ende der Erde bringen wird. Aber Gott entlässt ihn nicht aus seiner Verantwortung und er schickt den Sturm und lässt Jona schließlich über Bord werfen. Und er schickt den Fisch, den großen Wal. Und genau hier im Bauch des Fisches hören wir Jona beten. Und er sagt, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. So ist das Gebet. Wenn man es mal mit einem kritischen Auge oder Ohr liest, dann kann man ja denken, das ist ja ein bisschen verrückt. Denn verrückt, im Grunde scheint es an der falschen Stelle im Text eingefügt zu sein, denn Jona sitzt noch mitten in der Hölle, im Bauch des Fisches, dort, wo gar nichts zu sehen ist. Und das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, aber es gibt ja auch heute noch solche Erfahrungen. Ich will erstmal einen geschichtlichen Bogen schlagen. In diesen Tagen denken wir ja auch um den 9. November herum an die vielen Pogrome, Attentate gegen die jüdischen Mitbürger vor knapp 80 Jahren, wo viele geflohen sind aus Deutschland wegen politischer Verfolgung. Auch eine Höllenerfahrung. Wir als Deutsche wollen nicht vergessen, dass auch viele unserer Vorfahren auf der Flucht waren aus den früheren deutschen Ostgebieten, zum Beispiel mit einfachen Treckwagen, gepackt mit Kind und Kegel, oft dann sogar den eigenen Mann nicht mehr dabei. Das sind für mich schreckliche Geschichten. Für viele von uns sind sie noch in Erinnerung, direkt aus den eigenen Familiengeschichten. Ja, so eine Gefahr, im Rachen des Todes zu sein, das gab es damals. Wir wissen aus den Nachrichten, wie viele flüchtende Menschen auch heute noch quasi im Bauch des Fisches, im Rachen des Todes stecken, wenn sie aus diesen ausgebombten Häusern fliehen und traumatisiert sind. Wir wissen aber auch, wie Menschen selber hier in unserer Stadt durch Krankheitsdiagnosen so geschlagen sind, dass sie nur schwerlich lächeln können und dass ja, so eine Ausweglosigkeit auch in den Augen ist, wenn man mit einigen Menschen spricht, wie viele Menschen sind durch Krebs auch geschlagen und da ist nicht viel an Optimismus da. Und gerade in dieser Situation, da gibt es dieses Gebet. Und dieses Gebet ist eine Art, wie man umgehen kann mit so einer Höllenerfahrung. Wie zum Beispiel auch im Psalm 23 gesagt wird, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Für jemanden, der gar nicht mit Gott rechnet, gibt es im Grunde nichts mehr zu sagen in solchen schrecklichen Situationen, aber für uns Christen gibt es das Angebot des Gebetes, gibt es diesen Gott, der mitgeht in die dunklen Täler. Und so kann Jona eben beten. Er hat einen Glauben an seinen Gott und auch dort, wo ihm das Wasser bis zum Halse steht, wo das Urmeer oder die Tiefe ihn umgibt, wo er dem Chaos ausgeliefert ist, da kann er nichts mehr verstehen, da kann er dann nur noch beten. Am tiefsten Punkt, dort setzt Gott die rettende Umkehr in Gang. Aus reiner Gnade schenkt er einen anderen Ausgang der Geschichte. Also bedeutet einfach eine erste Lektion aus diesem Text, wo die Ausweglosigkeit herrscht, fangt an zu beten. Oder zu mir, fang doch an zu beten. Das ist eine gute und tröstliche Lektion aus diesem Text. Gott kann mehr, als ich verstehen kann. So ist es. Aber hier steckt noch mehr drin in dem Text und es steckt auch eine Bekehrung drin, die sehr interessant ist. Gerade weil der schon lange bekehrte Jona unterwegs ist. Er ist ja kein alberner, genusssüchtiger Halodri, sondern er ist ein Mann Gottes. Und erst der Kontext erklärt uns einiges. Er empfindet ja diesen Auftrag als Zumutung. Denn diesem sündigen Ninive, und so wird die Stadt dargestellt als eine gottferne Stadt, die sich abgekehrt hat von Gott, den will er auf keinen Fall die Möglichkeit zur Umkehr eröffnen. Denn er weiß, wenn Ninive Reue zeigt, wird Gott Gnade vor Recht ergehen lassen. Das kann ja nicht sein, dass Gottes Barmherzigkeit auch dort wirkt, wo im Grunde die Bestrafung gnadenlos sein müsste. Das darf nicht sein, denkt er moralistisch und ein wenig schadenfroh. Und er merkt es, seine Gedanken sind nicht die richtigen, wird Gott ihm zeigen. Wenn wir mal auf diese Terroristen schauen, die diese Anschläge verüben, dann sind das auch Menschen, die aufgeblasen meinen, sie könnten das Wesen Gottes verkörpern und könnten Rache und Gericht üben. Selbsternannte gnadenlose Richter, und sie verkennen das Wesen Gottes, wie pervers verkennen sie das Wesen Gottes. Ja, und es gibt ja auch andere Situationen, wo wir aus lauter Freude vielleicht an der Schadenfreude oder aus lauter vermeintlicher Klugheit über andere urteilen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, wer aus einem Kriegsland kommt, damit habe ich ja nichts zu tun. Der soll doch bleiben, sehen, wo er bleibt. Sind sie denn nicht selber schuld, wenn die Leute kein vernünftiges Staatswesen auf die Beine stellen können, wenn sie keinen Frieden halten können? Dann müssen sie es eben selber ertragen. Gibt es solche Meinungen? Gnadenlos im Grunde. Und wie einfach das klingt, aber es ist eben falsch. Jetzt noch ein Bogen zum Zweiten Weltkrieg. Viele von uns, die ein bisschen die Geschichte studiert haben, kennen den Morgenthau-Plan, der im 1944 von einem US-amerikanischen Finanzminister Henry Morgenthau veranlasst war. Das war ein Entwurf zur Umwandlung Deutschlands in einen Agrarstaat nach dem Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Auch so ein Urteil, das einmal richtig gnadenlos, vielleicht richtig gründlich aufräumen wollte mit diesem damaligen Deutschland. Wie zynisch das war und wie gnadenlos und wie falsch das auch war. Denn Gott hat unserem Volk wieder einen neuen Anfang gegeben, wo so vieles verkehrt war. Und nun schauen wir auch durchaus noch einmal gerne in unser eigenes Herz, wie leicht verurteile ich oder du meinen Mitmenschen und weiß genau, warum der sich so falsch verhält und wie er doch eigentlich sein müsste und was er doch verdient hätte oder was sie doch verdient hätte. Und man freut sich an seiner Klugheit, über andere gerne und radikal zu urteilen, denn man weiß ja im Grunde, wie der Nachbar sich verhält. All solche Gedanken, sie sind in der gleichen Spur dieses vermeintlich radikalen, aber falschen, perversen Nachfolgens Gottes. Und so, wandelt und bekehrt Gott den Jona, denn er zeigt ihm am eigenen Leib, wie er ihn rettet, dass die Gnade mehr und größer ist als alle Rache. So rettet Gott ja den Jona aus dem Bauch des Fisches nach 3 Tagen. Viele von uns sehen da ja die Zeit Jesu, wie er am Kreuz war und wie Gott ihn auferweckt hat. Gottes Gnade, sie ist größer als unser Verstand, höher als unser Verstand. Das muss man erstmal aushalten, einen gnädigen Gott. Und so wird der lange bekehrte, radikale, starke Unheilsprophet bekehrt zur Liebe Gottes. So muss er lernen. Und wird ihm von Gott gesagt, du sollst nicht den Untergang predigen, sondern du sollst die Umkehr predigen. Das ist die reine Gnade aus göttlichem Handeln, die er lernt. Diese Geduld Gottes, die Barmherzigkeit, die höher ist als all unser Urteilen und Verurteilen, das erfährt er. Und wenn man jetzt mal, das ist das Zweite, dieser Bekehrung, können wir auch bekehrt werden. Und das Dritte, was wichtig wird, denke ich, wenn man nochmal auf den Text des barmherzigen Samariters schaut, ist eben die Frage, ja wie denn eigentlich, wie soll ich denn eigentlich Gott nacheifern, diese Barmherzigkeit tatsächlich auch selber in die Tat umsetzen. Und wie tückisch das sein kann, eben sagt eben diese Geschichte, wo eben der gute Mann fragt, ja, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und Jesus eben antwortet, ja, es kommt nicht darauf, Grenzen zu ziehen und zu sagen, ja, der und der Glaubensbruder gehört dazu, der und der gehört dann nicht mehr dazu, die sind uns zu fremd, mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Im Politischen sind es die Parteifreunde, die sind dabei, die anderen eben nicht mehr. Und dieses Kreise ziehen, dieses von oben auf andere schauen, bedeutet, man macht andere zum Objekt und begegnet den anderen nicht, dem Nächsten. Und so ist diese Geschichte des barmherzigen Samariters eine, die sagt, hör mal auf zu theoretisieren, wer nun zu deiner Gruppe gehört, zu wem du der Nächste sein kannst, lass dich ein auf die Begegnung. Und somit ist das, was den Mann auch umwandelt, ihn bekehrt. Es ist ja eine falsche Frage, wer ist denn mein Nächster? Es geht darum, dem Nächsten zu begegnen. Wie man eben jetzt ganz praktisch auch vielen fremden Menschen in unserer Stadt begegnen kann. Man kann über sie reden, aber man kann eben ihnen auch begegnen. Eben ein kleines Beispiel ist ja unsere Bemühung da bei dem Café International, wo man sich bemüht, auch anderen Menschen zu begegnen, über die man gerne oft redet oder über deren Länder man gerne urteilt. Ja, es kommt im Grunde bei all den Bitten Gottes, barmherzig zu sein, darauf an, sich immer wieder bekehren zu lassen. Das gilt für alle Christen, denn es kommt auf das Praktische an, auf die Begegnung. Und es kommt nicht darauf an, alle Menschen gleich lieb zu haben, wie ich meine Frau lieb habe, wie ich meine Freundin oder meinen Freund lieb habe. Das lehrt uns die jüdische Bibel. Nämlich, es kommt darauf an, praktisch Nächstenliebe zu üben. Auch gerade dem Menschen, der mir nicht immer nur so sympathisch ist. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Liebe deinen Nächsten in dem Sinne, tu ihm was Gutes, auch wenn er nicht dein Freund ist. Und lass dich ein auf die Begegnungen, die Gott dir vor die Nase setzt, die Gott dir zumutet. Ja, und manchmal ist Gottes Gebot eine Zumutung, eben in diesem Sinne, oh Mann, dieser genervten Zumutung, was Gott von mir verlangt, zum Beispiel Geduld zu üben am Arbeitsplatz mit einem Kollegen, den man leicht verurteilen kann, aus verschiedenen theoretischen, rationalen Gründen, der aber, wenn man ihn mit der Geduld anschaut, eben nicht zu verurteilen ist. Das Gleiche gilt ja für die Schule. Wir wissen ja, wie leicht man die Mitschüler hänseln kann, weil sie verschiedene Defekte haben. Ich weiß, wie leicht kommt das mit dem Mobben in so eine Klasse und da fängt das Übel an. Zumutung im Sinne des Anspruchs Gottes, aber auch Zumutung in dem Sinne, dass Gott uns diesen Mut schenkt. Und da kommt einfach der Heilige Geist hinein, der uns diese Kraft gibt, über unsere Grenzen hinaus zu gehen und Jesus in dem Sinne nachzufolgen. Das bedeutet nicht, dass man sich verausgabt, das steckt ja auch in diesem Text vom barmherzigen Samariter, der gibt ja etwas, gibt auch Geld, bringt den zur Herberge, aber geht dann wieder seines Weges. Insofern gibt es auch von Gott diese Schutzmechanismen, die dieses Gebot, das radikale Gebot der Nächstenliebe, flankieren. Ihr sollt euch nicht verausgaben, ihr sollt auch euch selber lieben. Und ich gebe euch den Heiligen Geist, damit ihr das könnt. Eine große Aufgabe, aber wenn wir nicht da wären, wer würde sonst Frieden schaffen? So sagt es Jesus, und daher sind wir auch hier zusammengekommen, um diese Botschaft noch einmal zu hören für uns selber und für unser Land, auf das Frieden werde, der eben höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Dieser Friede bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.